Im 4. Jahrhundert nach Christus bemerkte der Kaiser Julian, wie überraschend anders die Christen sein konnten. Sie liebten ihre Feinde, vergaben ihren Verfolgern und investierten sich in aufopfernden Liebeswerken. Sie halfen den Armen in einer unglaublich aufopfernden Art und Weise, durch Liebeswerke. Weil sie waren auf eine Art und Weise gastfrei, gastfreundlich zu Menschen, egal von welchem Hintergrund, die beeindruckt hat. Und die heidnischen Priester, die es damals noch gab, die kümmerten sich nicht mal um ihre eigenen Leute wirklich. Und es machte dem Kaiser Julian nicht Freude, sondern Sorge, weil er gesehen, okay, die hinterlassen bleibenden Eindruck bei der Gesellschaft und ihr Ansehen bei der Bevölkerung ist so hoch, dass er Angst hatte, dass es eigentlich nicht viel gebraucht hätte, dass sie die Macht an sich reißen hätten können. Und deswegen wollte er eine Offensive lostreten und hat seinen Beamten und Priestern befohlen, ey, übertrefft die Christen doch einfach mal in euren Liebesdiensten in der Gesellschaft. Lasst Armenhäuser aufbauen, für Essen ausgeben und so weiter. Und er hat dafür gesorgt oder in Befehl gegeben, dass Christen gefangen genommen werden und irgendwelche Sklavenschiffe verkauft werden. Aber die Offensive, die ist gescheitert. Er befahl den Priestern und Beamten, sie zu übertreffen, aber die hatten da gar keine Lust drauf. Sie hatten kein Interesse, das zu tun in einer ähnlichen Weise, wie die Christen es getan hatten. Und es ist auch für uns verständlich, weil ihnen hat ja die Erfüllung von der Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes gefehlt, dass sie so über die Maßen hinaus aufopfernd sein konnten. Und die Christen, die haben trotz Bedrängung weitergemacht. Und so ist die Offensive gescheitert. Und wir können uns gut ausmalen und vorstellen, dass in so einer Gesellschaft, wenn da ein Evangelist auf die Straße geht und die Botschaft vom Christentum predigt oder ein Apologet das Christentum verteidigt, dass es auf einen ganz anderen, fruchtbaren Boden fällt, als wenn es nicht so gewesen wäre. Also die Botschaft vom Evangelium hat Frucht gebracht. Warum? Weil die Christen Vorarbeit geleistet haben. Weil sie die Welt, in der sie gelebt haben, überrascht haben, positiv überrascht haben. Sie lebten so, dass sie Interesse am christlichen Glauben geweckt haben. Und viele waren zunächst bewegt von dem, was sie gesehen und erlebt haben und waren dann bereit, näher hinzuhören. Und da die christliche Botschaft sie auch inhaltlich bewegt hat, haben sie sich den Christen angeschlossen. Heute wollen wir eine Serie starten, Überrasche die Welt. Wir sind eigentlich letzte Woche schon dran gewesen. Das heißt, wir haben einen Sonntag weniger, aber das kriegen wir hin. Mein erster Punkt heute, Paulus zweifacher Evangelisationsansatz. Mit guten Absichten wird uns manchmal direkt oder auch indirekt, dass es auch gar nicht verbal gesagt wird, vermittelt als Christen oder zu uns Christen. Jeder Christ ist ein Evangelist und trägt die Verantwortung, Jesus mit anderen zu teilen. Der Evangelist oder das Evangelium zu teilen. Warum? Grundsätzlich mal die Einstellung, das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Es ist eine Einladung, sich mit Gott versöhnen zu lassen, weil wir als Menschen getrennt sind von Gott. Und das ist ein grundsätzlicher Auftrag. Aber diese Formulierung, die ist falsch und richtig. Ich würde sagen, der erste Teil ist falsch. Nicht jeder Christ ist ein Evangelist. Aber es ist auch falsch zu sagen, die ganze Aussage ist falsch, weil der zweite Teil ist richtig. Jeder Christ trägt gewissermaßen die Verantwortung, Jesus mit anderen zu teilen. Schauen wir uns ein bisschen an. Wenn jemand, der bei jedem zweiten Restaurantbesuch jemanden auf der Serviette das Evangelium erklärt, dir sagt, ey, du kannst und sollst es auch machen, dann schockgefrieren die meisten von uns. Nein, überfordert mich. Und ich glaube auch nicht, dass es richtig ist, das jemandem zu sagen. Es gibt manche, die Fähigkeit haben, häufig, klar, locker, in jederlei Situation aus dem Stegreif jemandem das Evangelium zu klären. Aber das gilt nicht für alle. Wenn wir sagen, jeder Christ ist ein Evangelist, dann legt es einen enormen Druck auf uns und stresst uns. Das löst Schuldgefühle in uns aus, weil wir das gar nicht können. Manche von uns nicht können. Wenn wir dann darüber denken, okay, der zweite Teil, der ist auch falsch. Es gibt ein paar Profis, diese Evangelisten, die haben die Aufgabe, Menschen zu bekehren oder ihnen das Evangelium zu erklären und so weiter. Was ich beitragen kann, ist, ich bringe die Leute, die ich kenne, halt zu ihnen hin. Sie sollen halt in den Gottesdienst kommen, wie auch immer. Und wenn es sein muss, dann lade ich die Person so oft ein, bis sie endlich kommt, nur damit ich sie in Ruhe lasse. Jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Das ist auch nicht der richtige Weg, weil das setzt den Druck auf die anderen, die nicht da sind und stresst die. Und deswegen wollen wir ein bisschen herausfinden, wie kann das so ein bisschen zusammenwirken, was Evangelisten machen, was normale Gläubige machen. Ähnlich wie im 4. Jahrhundert im Römischen Reich. Wie können wir fruchtbaren Boden eine Vorarbeit leisten, dass das Evangelium mit Interesse gehört wird? Und Paulus geht eben von diesem zweifachen Ansatz aus. Zum einen, es gibt Leute, welche die Geistesgabe haben, Evangelist zu sein. Vergleich Epheser 4,11. Das können Leute vor Ort sein, die in der lokalen Gemeinde sind, oder das sind Leute, die halt mal zu Besuch kommen, so gastpredigermäßig. Und er sagt zweitens, schreibt er so, also nicht nur an dieser Stelle, also an verschiedenen Stellen, dass man Eindruck hat, er schreibt so, als ob jeder Gläubige eine generelle Orientierung haben sollte, evangelistisch zu sein. Das kann sich unterschiedlich auswirken, aber man hat Anteil an dem. Warum? Er geht davon aus, wir schulden der Welt, die dunkel und verrotten ist, Jesus. Wir schulden der Welt Jesus, dass sie Jesus kennenlernen. So beschreibt Paulus es für sich selbst. Er sagt in Römer 1, 14 bis 15, ich fühle mich nämlich allen Völkern verpflichtet, ob sie nun zivilisiert sind oder nicht, ob die Menschen gebildet oder ungebildet sind. Darum möchte ich auch euch in Rom Gottes gute Botschaft bringen. Diese gute Botschaft ist nicht was wie so ein Verkäufer, der jemanden irgendwas andrehen will, was er eigentlich gar nicht braucht, sondern das ist eine Botschaft, die gut ist für den anderen. Es ist eher mehr so wie ein Bettler, der herausgefunden hat, ein armer Bettler, der herausgefunden hat, wo es gratis Essen gibt und dann einem anderen Bettler sagt, ey, also wenn ich den Tipp geben darf, ich würde da mal vorbeischauen. Das heißt aber nicht, dass wir wie Paulus das Gleiche tun wie er, der große Bereiche Europas oder Südeuropas bereist hat, den Nahen Osten bereist hat, da gepredigt hat, Gemeinden gegründet hat, Evangelist war, in einer sehr krassen Art und Weise. Das heißt nicht für jeden von uns, aber es heißt, die gleiche Einstellung zu haben wie er. Die gleiche Motivation. Ein bisschen näher zu diesem zweifachen Ansatz von Paulus können wir entdecken, nicht direkt, aber indirekt, in Kolosser 4, 2 bis 6. Das neue evangelistische Übersetzung, die ich euch mitgebracht habe, da heißt, seid treu, ausdauernd und wach im Gebet. Also da redet er zu den Kolossern, also die sollen das sein. Und im Dank an Gott. Vergesst auch nicht für uns, also da differenziert er ihr und wir, ein paar von uns, zu beten, dass Gott uns eine Tür öffnet und wir die Botschaft vom Geheimnis des Messias weiter bekannt machen dürfen, für die ich auch im Gefängnis bin. Betet, dass ich die Botschaft so klar verkündige, wie ich sollte. Also die Verse 3 und 4 war zu Paulus und sein Team und jetzt wieder die Kolosse selber. Seid weise im Umgang mit Menschen von draußen und nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Ihr sollt wissen, wer jedem Einzelnen antworten müsst. Also man sieht ein bisschen, es gibt verschiedene Bereiche. Die Verse 3 und 4, das ist Paulus und sein Team oder Evangelisten, könnten wir als verallgemeinernd sagen. Und das andere sind jede normale Gläubige, die diese Gabe nicht haben. Vers 2, 5 und 6. Wir schauen uns das ein bisschen näher an. Also die Art des Missionars, könnte man sagen. Missionar ist nichts anderes als ein Botschafter, der die gute Botschaft bringt in irgendeiner Weise. Oder die Art des Dieners. Es gibt begabte Evangelisten. Also natürlich jetzt ein bisschen verallgemeinert. Es gibt auch Überschneidungen und so. Aber es gibt begabte Evangelisten und es gibt evangelistische Gläubige. Die zwei Kategorien kennt Paulus, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Und die Form der Rede bei den Evangelisten ist mutige Verkündigung. Die Form der Rede beim evangelistischen Gläubigen ist freundliche Antworten geben. Ist irgendwie anders. Die Worte können teilweise gleich sein, aber es ist eine gewisse andere Charakteristik. Und die Priorität dabei jetzt von diesem Abschnitt, den wir zumindest haben, ist für die Evangelisten, dass sie Klarheit im Evangelium haben und wach sind für Möglichkeiten. Und im Gegensatz dazu, die evangelistische Gläubige, der soll wach sein im Gebet, nämlich, dass die Evangelisten klar sind, den Mut haben, klar zu predigen und auch wach sind für Möglichkeiten, dass sich Möglichkeiten ergeben auch. Sie sollen weise sein im Umgang, in ihrem Auftreten, das heißt, sie sollen zu Leuten, sie sollen Beziehungen haben und in diesen Beziehungen weise sein, angenehm sein. In diesen Beziehungen sollen sie würzig reden. Worte, die gut tun, die balsam sind, die ermutigen, die stark sind. Und sie sollen wissend sein im Antworten. Also sie sollen wissen, was man antworten kann auf verschiedene Fragen. Die ersten drei Dinge, das schafft die Möglichkeit für Antworten. Und bereit sein oder wissend im Antworten ist bereit sein, wenn sich Möglichkeiten dann ergeben. Das sind so ein bisschen die verschiedenen Prioritäten und die verschiedenen Arten, die Paulus sieht. Also nochmal zusammengefasst für die evangelistischen Gläubigen, sie sollen wie verrückt beten. Sie sollen Umgang suchen und pflegen. Und dabei mit Wort und Tat und ihrem Charakter so auftreten, dass der Ungläubige, der Gott noch nicht kennt oder gerade nicht kennen möchte, anfängt Fragen zu stellen. Nicht über den Glauben, sondern über ihren Glauben, über unseren Glauben. Und dann bereit sein, darauf hinzuweisen, warum lebe ich so? Warum mache ich das so? Wie hat Jesus das in mir bewirkt? Eine andere Stelle, die wir uns nicht anschauen, wo es auch ein bisschen ähnlich um dieses Thema geht, ist 1. Petrus 3, 15 bis 16, wer das sich notieren möchte und daheim nachlesen will. Diese zwei Kategorien, die haben jetzt eine Wechselwirkung miteinander. Die Evangelisten, die gehen manchmal einfach los und erreichen Menschen oder haben sonst irgendwie Möglichkeit, das Evangelium zu erklären und zu verkünden. Aber Evangelisten sollten oder könnten auch inspirieren, die evangelistischen Gläubigen, dass sie fragwürdige Leben führen und dass sie bereit sind, zugerüstet werden, weise zu antworten. Das Leben des evangelistischen Gläubigen, also vielleicht auch konkret dein Leben, bereitet Außenstehende vor, dass sie zu evangelistischen Events oder in den Gottesdienst überhaupt erst kommen und dann schon neugierig sind. Also wenn die Botschaft gut ist, dann soll auch die Einladung irgendwie gut sein. Evangelistische Gläubige können manchmal Menschen zum Evangelisten bringen, indem sie ihn zu einem evangelistischen Event bringen oder auch irgendwie im privaten Setting da was einfehlen, wie auch immer, sich zum Kaffee treffen, gemeinsam mit der Person. Aber weil das nicht allzu leicht sich ergibt, lernen sie von den Evangelisten und lassen ihr Herz anfeuern, so zu leben, dass Leute Fragen stellen. Und sind dann bereit, diese zu beantworten in einer Weise, die Jesus groß macht. So ein paar Zwischenfragen, Reflexionsfragen, Fragen, die man sich aufschreiben kann, um selber daheim weiterzudenken oder mit anderen drüber ins Gespräch zu kommen. Fühlst du manchmal einen Druck, wie ein Evangelist zu agieren, ohne einer zu sein? Interessante Frage, finde ich. Möchtest du dennoch deine Liebe für Jesus mit anderen teilen? Also sind Reflexionsfragen. Dann kannst du dem zweifachen Ansatz zustimmen, dass es Evangelisten und evangelistische Gläubige gibt. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Was fehlt dir da noch? Dann kennst du jemanden, der Evangelist ist? Fällt dir jemand ein, wenn du das so drüber nachdenkst? Und fällt dir jemand ein, der irgendwie besonders geschickt ein evangelistischer Gläubiger ist? Und dann noch die Frage, wie teilst du deinen Glauben oder lebst ihn vor an Freunde und Nachbarn? Und erlebst du dabei, dass sie Fragen stellen? Wenn ja, was denkst du, was sind die Gründe dafür? Wenn nein, was denkst du, sind die Gründe dafür, dass sie überhaupt keine Fragen stellen? Hier noch eine kurze Randbemerkung, wenn wir jetzt schon diese zwei Kategorien haben. Es ist voll gut, wenn man auch ohne Evangelist zu sein, zum Beispiel auf Straßeneinsätzen dabei ist. Natürlich ist ein Straßeneinsatz, wenn zumindest einer im Team ein Evangelist ist, in der Regel effektiver. Aber es ist trotzdem gut, weil man eine wertvolle Gewohnheit lebt, einen missionarischen Lebensstil zu haben. Und weil es ja trotzdem Möglichkeiten gibt, Menschen Liebe Gottes weiterzuteilen. Paulus fordert die Gläubigen auf, von Jesus zu reden, aber nicht zwingend in der Öffentlichkeit und für Massen und nicht zwingend ungefragt. Sondern wenn dann in ganz normalen Gesprächen, in ganz normalen Beziehungen, in alltäglichen Begebenheiten, aber vorbereitet durch ein Leben, das Fragen hervorruft bei anderen. Und dass es dann zu Gesprächen kommt, Gespräche, die aufkommen, weil andere Fragen stellen. Schön wär's. Also ich und ich denke viele von uns denken sich, schön wär's, wenn Leute Fragen stellen würden. Und ich weiß, wie manche von uns auch frustriert sind, dass gerade das irgendwie nicht passiert oder zu wenig passiert. Und die Serie, die wir jetzt anschauen, die wird das auch nicht ganz auflösen können. Also das mute ich mir nicht zu, dass wir das jetzt in 4 Sonntagen schaffen. Aber ich glaube, es kann uns trotzdem helfen, da ein bisschen weiter durchzuringen, dran zu bleiben. Zu sagen, okay, die Bibel ist nicht irgendwie, der Simon hat sich überlegt, okay, man soll fragen, man kann leben und Leute werden Fragen stellen, sondern das steht in der Bibel. Deswegen glauben wir es. Und deswegen wollen wir aber auch schauen, okay, wie kann das passieren? Wie kommt es dazu, dass Leute Fragen stellen? Und diese Frage werden wir nicht beantworten durch die Predigten, aber wir werden weitergehen können und ich werde einen Impuls geben und ihr könnt diese Frage weiter ringen, alleine und mit anderen. Und ich glaube, dann werdet ihr eher noch auf Antworten kommen, die wir bis jetzt noch nicht haben. Und dann sagt sie mir bitte. Aber genau, dazu möchte ich uns einladen, diese Impulse dieser Predigtserie mitzunehmen und weiterzudenken, weiter zu bewegen. Und deswegen hoffe ich, dass wir nicht einfach als Konsumenten heute hier sind, sagen, okay, ich höre mir das mal an und gut, sondern dass wir als Jünger hier sind, die sagen, okay, ich bin hier zum Multiplizieren, ich bin hier, um was weiterführen zu wollen, um Gedanken weiterführen zu wollen, dran zu bleiben, diese spannenden Frage mitzunehmen und weiter zu bewegen und vielleicht sich deswegen bewusst auch Notizen zu machen oder nochmal nachzufragen, ey, kannst du mir nochmal diese Fragen hier schicken oder was auch immer. So, lass uns weitermachen, wir haben schon einiges gehört. Mein zweiter Punkt für heute, die Welt überraschen. Fragwürdig leben. Also wir setzen den Fokus nicht auf die Evangelisten, sondern auf diesen evangelistischen Gläubigen. Genau. Und ganz konkret da auf ein Leben, wie kommt es dazu, dass Leute Fragen stellen? Also Kolosser 4, Vers 6 impliziert, dass Fragen gestellt werden. Man kann sich auch noch nachlesen, 1. Petrus 2, 12, da geht es nochmal um was Ähnliches. Und da möchte ich nur kurz sagen, ihre Fragen stellen die Leute vielleicht auch erst später, jemand anderem oder vielleicht auch im Internet, das wissen wir nicht, aber trotzdem wünschen wir uns natürlich, weil es ja auch um Beziehungen geht, wenn wir Beziehungen bauen, dann werden die Leute auch uns diese Fragen stellen, früher oder später. Aber wie wecken wir Fragen? Bevor wir dem nachgehen, noch was zu sagen, es gibt ja verschiedene Arten von Fragen und verschiedene Arten von Antworten. Einfach mal 3 Beispiele, es gibt ungestellte nonverbale Fragen, die Leute haben, die bereits beantwortet werden, indem sie uns einfach beobachten, unser Leben. Dann gibt es auch höflich oberflächliche Fragen, die man auch höflich oberflächlich beantworten muss, wo man nicht mit der Tür ins Haus fallen muss und sagen, aber jetzt nutze ich diese Frage, dass du mich gefragt hast, wie es mir geht, um dir das Ganze, die Bibel von A bis Z zu erklären und nein, oberflächlich höfliche Frage, oberflächlich höflich antworten. Aber dann gibt es Fragen mit ernstem Interesse. Und das ist unsere Königsdisziplin. Das ist das, was wir uns wünschen, wo wir hinkommen wollen. Das wünschen wir uns um der Person willen. Nicht, weil wir uns dann besser fühlen, sondern um der Person willen. Wir wollen, dass eine Person Interesse kriegt an diesem guten Gott. Aber es kann anfangen, dass sie Interesse haben und Fragen haben an unser Leben. Wie leben wir fragwürdig? Die Task, die Herausforderung, die Aufgabe besteht, denke ich, darin, die Welt zu überraschen. Wir haben schon gemerkt, wir müssen nicht wie Paulus auf den Areopag stehen und predigen, also zumindest nicht alle von uns. Vielleicht soll es jemand von uns machen, der es noch nicht macht. Aber wie können wir weise sozialisieren, Beziehungen pflegen, die Fragen hervorrufen? Die Welt überraschen. Generell sind wir dazu berufen, anders zu sein. Das sagt uns die Bibel. Wir sind dazu berufen, unterschiedlich zu sein zur Welt. Aber wir dürfen anders nicht hauptsächlich dadurch definieren, was wir nicht tun. Dass wir versuchen, nicht zu viel Alkohol zu trinken, dass wir das und das nicht unternehmen, dass wir da und da nicht mitmachen. Sondern anders zu sein in dem, was uns positiv auszeichnet. Hervorzustechen in Liebe und Dienen, wie es die Christen im 4. Jahrhundert getan haben. Aber ich bin auch realistisch und sage, in gleicher Weise, wie es die Christen damals getan haben, das können wir heute auch tun und es ist gut, wenn wir es tun, das sollen wir tun. Aber wenn wir Nächstenliebe üben, uns sozial engagieren, dann wird es heute niemanden mehr überraschen. Wir haben einen Sozialstaat, wo es gar nicht mehr so einfach ist, durch ein bisschen soziales Engagement positiv aufzufallen. Und es ist einerseits ja auch gut so, dass es Dinge gibt, Einrichtungen gibt, die helfen. Aber sozial sich zu engagieren ist heute einfach nett. Aber nicht überraschend. Trotzdem tun, aber auch irgendwie mehr. Vielleicht auch in Bereichen oder in Arten, wo es wirklich auch Opferbereitschaft braucht und kostet. Dann überrascht es wieder. Eine Formel ist, wenn wir sagen, wenn die Vorhersehbarkeit hoch ist, dann wird die Auswirkung gering sein. Einfach nett sein reicht nicht. Wir müssen überraschen. Und das dürfen wir als Gesamtgemeinde, punktuell gemeinsam im Großen, ein Licht, das weit leuchtet. Überraschende, frische Aktionen als Kirche. Das braucht es zum einen. Also so eine ICF in München, die ein Weihnachtstheater organisieren, richtig fett. Wow, genial, toll. Nicht unsere Realität, aber super, dass das gibt. Unsere gemeinsamen Versuche, Eheseminar, Themenabende, sind ziemlich klein hier bei uns. Aber irgendwie wäre es doch cool, auch auffallender zu sein, irgendwas überraschender zu machen. Vielleicht realistische, vielleicht auch ein bisschen verrückte Dinge. Ich habe nur mal kurz überlegt, so war zu einer Zeit, wo gerade Beerdigungen waren und so weiter. Ich habe gesagt, oh, wir könnten ja irgendwie so überraschend anders Beerdigungen organisieren. So Trauerredner, musikalische Umrahmung, irgendwie überraschend anders. Nur mal so eine Idee. Oder Weihnachtsaktion, da irgendwie Energie, Opferbereitschaft hinein investieren, was zu machen. Keine Ahnung. Ich will auch gar nichts groß sagen. Es ist spannend, dem nachzugehen, aber darum geht es mir heute überhaupt nicht. Aber trotzdem, lasst uns wach sein, wenn Gott uns was zeigt, was wir überraschend anders und auffällig machen können gemeinsam. Aber heute geht es mir, und diese Serie geht es mir, um das Zweite, nämlich im Alltäglichen, ein bisschen individueller, nicht alleine unbedingt, aber im Kleineren, weniger das Licht, das weit leuchtet, sondern eher mehr das Salz, das nah ran muss, damit es eine Wirkung hat. Warum? Wir leben in einer Kultur, die in die Richtung denkt, größer ist immer besser, auffälliger ist immer effektiver. Und es darf auch haben, so Weihnachtstheater, ICF beispielsweise. Aber Jesus ruft jeden von uns auch auf, unser Leben einfach, demütig, still auf Menschen auszurichten. Nicht so spektakulär und doch überraschend anders. Wenn wir die einzige Bibel sind, die Menschen heute zunächst lesen, dann müssen wir attraktiv sein. Wir überraschen. Wir müssen unseren Leser überraschen mit dem, was er liest, ins Nachdenken bringen. Und wenn er nachdenkt und sich verwundert und nicht schlau wird aus uns, dann wird er auch irgendwann Fragen stellen. Und diese Fragen wollen wir ein Leben, in denen wir über Jesus reden können. Fragen, die ernst gemeint sind und interessiert sind. Die Frage zum Beispiel, wie wir mit Leid umgehen, ist dafür eine Möglichkeit, über Jesus zu reden. Oder die Frage, warum wir unsere Freizeit für dieses und jenes investieren und aufopfern. Warum wir unser Haus öffnen für Flüchtlinge, die wir nicht kennen. Oder warum wir in jener Situation ehrlich und korrekt mit Geld umgehen, ist eine Möglichkeit. Oder warum wir in jener Situation oder in unserem Leben, ich sage jetzt mal als Mama, nicht selbstverwirklichend Karriere bestreben, sondern uns entscheiden, obwohl es auch Stress mit sich bringt, Unsicherheit mit sich bringt, entscheiden, daheim zu bleiben bei den Kindern. Oder warum wir diese Person, die so böse zu uns war, vergeben und bemüht sind und kämpfen darum, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird. Diese Fragen, Art von Fragen, die wollen wir, aber wie kommt es dazu? Wie überraschen wir? Wie sind wir interessant, dass es überhaupt dazu kommt? Und ich denke mal sicher nicht durch ein 0815 bequemes Mittelklasse-Leben. Wir brauchen eine gewisse Radikalität. Und da möchte ich euch einfach ein Buch empfehlen, keine Kompromisse, sehr herausfordernd, ich bin noch nicht ganz durch, sehr spannend zudem, in diese Richtung, nicht so bequem, unauffällig zu leben, sondern ein radikales Leben zu haben, positiv radikal. Ein biblisches Prinzip ist es, das Evangelium attraktiv zu präsentieren durch unser Leben. Im Titusbrief im 2. Kapitel wird Titus angewiesen, was eine gesunde Lehre ausmacht, und dann darüber zu schreiben, okay, was die Lehre an sich ausmacht, sagt er ganz viel und gibt Anweisungen, wie die normalen Gläubigen leben sollen, damit ihr Leben attraktiv ist. Also Titus 2, 1 bis 10, wir lesen es einfach kurz durch, ohne näher hineinzuschauen. Da heißt es, aber du musst ihnen sagen, was der gesunden Lehre entspricht. Die älteren Männer sollen sachlich sein, ehrbar und besonnen. Außerdem gesund im Glauben, in der Liebe und in der Standhaftigkeit. Was das alles genau bedeutet, kann man da noch ausschmücken. Die älteren Frauen, musst du sagen, dass ihre Lebensführung im Heiligen angemessen sein soll. Dazu gehört, dass sie niemanden verleumden. Klatsch und Tratsch. Und sich nicht dem Trunk ergeben. Interessant, dass das ausgerechnet bei den Frauen steht, keine Ahnung. Die Lehrmeisterinnen guten Verhaltens sollen sie die jungen Frauen anleiten, ihre Männer und Kinder zu lieben. Besonnen, zuchtvoll und gütig zu sein, ihren Haushalt gut zu versorgen und sich ihren Männern unterzuordnen. Und zwar deshalb, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Die jüngeren Männer musst du ebenfalls ermahnen. Sie sollen vernünftig sein. Vor allem aber sei du selbst ihnen ein Vorbild im Gutes tun. In deiner Lehre zeige Unverdorbenheit und den gebührenden Ernst im gesunden, unanfechtbaren Worten, damit jeder Gegner sich beschämt fühlt und uns nichts Schlechtes nachsagen kann. Die Sklaven sollen sich ihren Herren in jeder Hinsicht unterordnen und sie zufriedenstellen. Sie sollen nicht widersprechen und nichts unterschlagen, sondern ihnen treu und zuverlässig dienen, damit sie in allem der Lehre unseres Gottes und Retters Ehre machen. Also man kann zusammenfassen, das Evangelium in aller Weise attraktiv werden lassen. Auf so manche Weise, die positiv überrascht, weil man es vielleicht in der Welt anders kennt. Und in dem Text stecken schon einige praktische Beispiele und wir werden in dieser Serie gar nicht diese Beispiele konkreter anschauen, sondern uns beschränken auf 5 Gewohnheiten, die wir anschauen wollen, die uns helfen werden, evangelistische Gläubige zu sein. Da starten wir nächste Woche. Wir werden uns anschauen, ich mache schon ein bisschen so eine Werbung dafür, dass wir mal vordenken können, wir werden uns anschauen, wie wir eher ernste und interessante Fragen erleben, indem wir Berührungspunkte mit Menschen im Alltag nutzen, um sie großzügig zu segnen. Dann werden wir uns anschauen, indem wir in Initiativ Gastfreundschaft leben, um mit anderen unser Leben zu teilen, in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde, um Verbindungen zu stärken durch gemeinsam Essen. Segnen, Essen, klingt schon mal nicht schlecht. Indem wir Gottes Führung mehr ersehnen und erleben, also Geist Gottes geführter sind, indem wir auf ihn hören. Das Evangelium besser verstehen und Jesus ähnlicher werden, indem wir mehr über Jesus lernen. Und indem wir uns mehr als Gesandte identifizieren. In diesen Kampf, wo uns der Angel hineingeführt hat. Es ist ein Kampf. Aber wir sind Gesandte hinein in diese Welt, in diese dunkle Welt. Also in Kürze werden unseren Nachbarn und Freunden unseren Glauben, wenn wir unseren Nachbarn und Freunden unseren Glauben so sichtbar machen werden wollen, dass sie Fragen stellen, ist es notwendig, dass wir großzügiger, gastfreundlicher, geistgeführter und Jesusähnlicher leben. Zudem eine Zwischenfrage, Reflexion, wieder Fragen zum Weiterreden und Weiterdenken. Wie kann Kirche positiv überraschend sein? Also zu diesem Großen. Und dann zum Kleinen. Kannst du sagen, du kultivierst in deinem Lebensrhythmus Unternehmungen, die sich als fragwürdig qualifizieren? Also eine Frage, da muss man ein bisschen nachdenken, was heißt das jetzt genau? Welche Nichtchristen überraschen und interessant finden? Also was mache ich in meinem Leben? Gibt es da was ich irgendwie immer wieder mache, was irgendwie zu mir dazugehört oder punktuell mache, das Fragen hervorrufen könnte? Überrascht. Mein dritter Punkt und letzter Punkt für heute, wir müssen intentional sein dabei. Wir müssen göttliche, faszinierende, sozial abenteuerlustige und fröhliche Präsenz im Leben anderer sein. Wir müssen im Leben anderer da sein. Als Stellvertreter Gottes. Faszinierend, sozial interaktiv, fröhlich in ihrem Leben. Ein Lichtsalz sein. Und dazu müssen wir intentional sein. Warum? Gott selbst war intentional. Er hat sich auf den Weg gemacht. Das war nicht nur so, ups, jetzt bin ich plötzlich im Stall geboren, sondern das war eine Entscheidung. Und ja, das wird auch was kosten an Zeit, an Kopfarbeit, an Herzarbeit, an Überwindung, an Disziplin, an Dranbleiben, an sich ermutigen, an Nachlesen. Manchen von uns fällt es leichter, als anderen überraschend zu leben. Das ist so und ist okay, aber wir alle haben mit diese Verantwortung, Jesus mit anderen zu teilen, zunächst vielleicht nonverbal. Ich denke, jeder von uns kann seinen eigenen Stil entdecken und kennenlernen oder sich weiterentwickeln, Neues entdecken in sich selbst. Diese 5 Gewohnheiten, die wir uns ansehen werden, die kann jeder in gewisser Weise umsetzen. Es sind dabei nicht einfach 5 Gewohnheiten, die uns pushen, Menschen zu erreichen, sondern es sind Gewohnheiten, die uns in verschiedene Richtungen Antrieb geben, den wir brauchen. Nämlich einen Antrieb nach oben, nach innen und nach außen. Also nicht nur nach außen, sondern nach oben, nach innen und nach außen. Angetrieben nach oben in eine stärkere Intimität mit Gott. Angetrieben nach innen in eine christliche Gemeinschaft mit Geschwistern und dann aber auch angetrieben nach außen ins Leben unserer Nachbarn. Und wenn wir alle 3 Richtungen angetrieben leben, dann können wir auf Zeit langfristig missionarisch leben. Aber gerade zum letzten Punkt nach außen, da möchte ich noch kurz was sagen. Das ist der Startpunkt, oder der Startpunkt überhaupt überraschend wahrgenommen zu werden von anderen, ist, dass wir in ihrem Leben überhaupt vorkommen. Und da die Frage, sind wir überhaupt nahbar? Nähern wir uns Menschen oder leben wir schon mehr in der geistlichen Welt? Leben wir schon mehr im Himmel, in unserer gemeindlichen Bubble, statt Salz und Licht in der Welt zu sein? Und diese Frage hinterfragt auch mein Leben und es tut auch weh. Aber wenn es wehtun sollte, dann ist es ja gut, dass es wehtut. Salz muss ran an den Speck. Also manche von uns sind in der Speck-Weiterverarbeitung mehr oder weniger involviert. Salz muss ran an den Speck, könnte man sagen, früher zumindest, dass das Fleisch konserviert wird. Was hilft es zu sagen, ich habe hier Salz in der Hand und ich reinige es sogar vom Dreck, aber es landet nicht im Suppentopf. Das Salz muss rein, um die verdorbene Welt vor der Verrottung zu schützen, um mit Geschmack zu überraschen. Und ich wünsche mir für mein Leben, für dein Leben und vielleicht auch für deine Kleingruppe, in der du unterwegs bist, den Wunsch, die Weisheit und die Verwirklichung, nicht von der Welt zu sein, aber tatsächlich in der Welt zu sein. Also ich denke, ihr habt es manchmal leichter als ich, weil ich arbeite nicht irgendwo anders, sondern ich bin in der Gemeinde. Das heißt, ich habe schon mal eine weitere Herausforderung, das zu tun. Aber wir sind, glaube ich, trotzdem alle herausgefordert, das in dem Bewusstsein intentional zu leben. Da eine Zwischenfrage noch. Überleg dir, ob du in nächster Zeit alleine oder mit anderen bei einer Veranstaltung oder Ähnlichem dabei sein willst, um mal wieder unter Leuten zu sein. Oder welcher Gruppe oder Einzelperson du wieder Kontakt aufknüpfen willst, um dabei zu sein, um einfach in ihrem Leben präsent zu sein. Wir kommen zum Schluss. Es gibt 5 Gewohnheiten, die uns in 3 Richtungen antreiben. Wenn wir großzügige, gastfreundliche, geistgeführte, Jesus-ähnliche Leben als Missionarin in unserem Umfeld leben, dann ist es effektive Evangelisation, wenn noch Evangelisten dazukommen. Und das ist ein biblisches Prinzip für Evangelisation. Zusammenfassend die Hauptgedanken nochmal. Wir haben gesehen den zweifachen Ansatz von Evangelisation, dass es Evangelisten gibt, die mutig verkünden und evangelistische Gläubige gibt, die fragwürdige Leben führen und bereit sind zu antworten. Dann Fragen kommen, wenn wir überraschend anders sind. Und wir können als Gemeinde laut und auffällig punktuell überraschen, aber wichtiger ist es im privaten, zwischenmenschlichen so zu leben, dass Menschen anfangen, Fragen zu stellen. Und wir werden uns entdecken, wie 5 praktische Gewohnheiten uns helfen, missionarischen Lebensstil zu führen, nämlich segnen, essen, hören, lernen und als Gesandte identifizieren. Und diese helfen uns, intentional zu sein, um angetrieben zu werden nach oben, innen und außen. Ich bete noch. Guter Gott, wir danken dir, dass du selbst so überraschend anders bist, als sich die Menschen Jahrhunderte, Jahrtausende vorgestellt haben. Du bist so überraschend anders, dass du das, was du hast, nicht für dich behalten hast, sondern du hast dich aufgeopfert. Du bist in die Welt gekommen als Mensch, Jesus. Du hast dich aufgeopfert und warst als Mensch so überraschend anders. Du hast Leute vor den Kopf gestoßen, weil sie nicht verstanden haben, wie kannst du nur so sein? Und wir danken dir, dass wir das auch persönlich erleben durften, dass du uns überrascht hast in unserem eigenen Leben und wir auch immer wieder neu von dir überrascht werden, positiv überrascht werden, manchmal auch überfordert werden von dir, aber vor allem positiv überrascht werden von deiner Güte, von deiner Liebe, von deiner Geduld, von dem, wie du bist, von den Gedanken, die du hast, die unsere Gedanken weit übertreffen. Aber du möchtest auch, dass wir deine Stellvertreter sind, dass wir dein Leib in dieser Welt unterwegs sind und auch positiv überraschen, um einzuladen in die Beziehung zu dir. Und das ist ein Kampf und wir möchten dich bitten, dass du uns immer wieder neu ermutigst innerlich, Kraft gibst dafür, aber uns auch praktische Hilfe gibst, da dran zu bleiben und es wirklich umzuleben, Herr. Hilf uns in dieser Serie, während den Predigten, aber auch darüber hinaus in den Gesprächen, die wir führen, dass wir da das weiterverarbeiten und bewegen und du in uns weiter wirkst, dass wir für dich in dieser Welt wirklich Salz und Licht, ja, das effektiv und mit Integrität tun können. Amen.